Wenn wir die Tage miteinander an uns müssen anlassen oder so, oder? Kommt? Ich weiß nicht. Sonst rede ich ein bisschen. Wenn wir die Tage miteinander auf Weihnachten zugehen, wir haben schon ein paar Gedanken gehört jetzt, dann möchte ich euch fragen, was habt ihr so für innerliche Bilder, was Weihnachten angeht? Oder ja, was kennt ihr so? Was ist euch so gerade vor Augen? Hier im Quartier wird bei einem Haus von der Atmosphäre her gerade so ziemlich, ja, so ein bisschen andeutungsweise eigentlich eine Krippenszene zeigt. Und in Lateinamerika ist das noch etwas offensichtlicher. In den Vorgärten der Häuser, gerade an der Küste von Ecuador zum Beispiel, sieht man in diesen Tagen die sogenannten Belenes. Das heisst, Belen heisst ja Bethlehem auf Spanisch. Dort hat es Hirtenfiguren drin. Heilige Drei Könige, Tier, Stahlszenen, natürlich der Maria und der Josef. Und jemand mal verirrt sich auch ein Kinderspielzeug drin, ein Lastwagen, ein Baby oder irgendwas. Und wir haben in diesen Tagen auch ganz spannende und in unser Umfeld hineinversetzte Weihnachtsgeschichte gesehen im WhatsApp-Chat. Und herzlichen Dank noch einmal an die Täter, die dort dahinter stehen. Das war sehr erfrischend gewesen. Und aber auch herzlichen Dank an dieser Stelle an alle von euch, die uns immer wieder Beiträge schicken, respektive meine Frau. Und ich bin gespannt, was da noch alles so auf ihr Handy flattert in den nächsten Tagen. Wenn die meisten von uns, möglicherweise eben gerade das wichtige Bild von der Geburt von Jesus in sich tragen, ist das natürlich absolut korrekt in diesen Tagen. Es darf uns auch immer wieder ja dazu bewegen, eben gerade dem Herr Jesus zu danken, dass er den Himmel verlassen hat und daher gekommen ist. Sonst wäre es ja eigentlich gar nie Weihnachten geworden. So wie es heisst im Philipper 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich war kürzlich in einer Gebetszeit für mich und bin dann statt in ein weiteres Kapitel vom Johannesevangelium, das ich gerade drin lese, ins sechste Kapitel vom Jesaja geführt worden. Wer von euch hat schon mal Jesaja gelesen, so die erste Frage? Und wer hat so eine vage Idee, was jetzt dort in dem sechsten Kapitel drin steht? Es ist ein Text, wo ich in himmlische Thronsaal hineinschauen lasse. Und in der Situation, in der ich mich einfach auch zurückgezogen habe, hat das wirklich etwas mit mir gemacht. Es heisst hier im ersten drei Vers: Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Der Jesaja hat die Thronsaalvision etwa 740 vor Christus gehabt. Es ist auch bekannt, je nach Bibelübersetzung, die du hast, als Berufung von Jesaja zum Prophet. Was er hier erlebt, fühlt sich so gefühlt ähnlich an wie etwa 240 Jahre vorher beim David, wenn er im 24. Psalm schreibt: Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Die Situation hier im Jesaja, all die erfüllt einen mit Ehrfurcht, so wie ein David mit Ehrfurcht erfüllt worden ist, wenn man den Psalm fertig liest. Da heisst es eben, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Es gibt einen Thron im Himmel. Egal, was so viele andere Stimmen um uns herum behaupten. Und der Herr sitzt drauf als einziger Herrscher vom Universum. Als der, der alles gemacht hat, über das herrscht er. Das ist für die zentrale Tatsache vom Himmel, dass der Thron nicht leer ist, sondern besetzt. Vielleicht war der Jesaja gerade ein bisschen entmutigend, weil eben gerade der grosse König Usia nicht mehr auf dem Thron war. Aber der Herr sagt dem Jesaja möglicherweise, hey, mach dir keine Sorgen, Jesaja, der Usia ist zwar nicht mehr auf dem Thron, aber ich bin auf dem Thron, auf meinem Thron. Der lange Psalm vom Gewand, von der Bildsprache, von der Bibel her, zeigt die Machtfülle, die Autorität, die Würde und die Ehre vom Herrn. Und dann sind da noch die Seraphim mit diesen 6 Flügeln. Ihr Name bedeutet die Brennenden. Sie sind in der unmittelbaren Nähe vom Herrn die ganze Zeit. Ihr Dienst besteht darin, seinen heiligen Namen auszurufen und ihn zu loben. Auch der Hesekiel sieht sie und sagt im 10. Kapitel, und mitten zwischen den lebenden Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen, wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebenden Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. Und die lebenden Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Das ist eine gute Beschreibung für die Brennenden. Das ist wirklich pures Feuer rum. Sie benutzen also ihre 4 Flügel, um ihre Demut auszudrücken und 2, um ihre Bereitschaft zu zeigen, Gott zu dienen. Da hat mich beim Lesen von dem Text und so auf mich wirken lassen, zur Frage geführt, was zeichnet mich aus? Brenne ich? Brenne ich wirklich? Brenne ich dafür, dass im Herr sein Willen in meinem Leben geschieht? Und dann heisst es, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Jetzt kann man sich fragen, hey, wieso wiederholen die heilig 3-mal? Also gerade in unserer Zeit von den abgekürzten WhatsApp-Botschaften und den ganzen kurzspieligen Sachen. Ist es denn nicht genug, einmal zu sagen, dass der Herr heilig ist? Sie sagen es 3-mal an, weil es gibt 3 Personen in dem einen Gott. Das ist eine Andeutung auf Trinität. Sie sagen es 3-mal, weil das bedeutet, dass man seine Heiligkeit im höchstmöglichen Grad verkündet. Und jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, die Verse, die ich hier lese, die tönen ein bisschen hölzig und die sehen wir so übernehmen. Hölzige Anführungszeichen, weil in letzter Zeit lese ich die Elberfelder Bibel wieder. Ich habe so eine ausgefledert, die hat nicht einmal mehr richtig fest im Buchdeckel. Das sind so, ich weiß nicht, wie viele Seiten zwischen 2 Buchdeckeln. Die Elberfelder Bibel, weil die hat noch die Parallelstellen und ist irgendwie einfach sehr gerade an der ursprünglichen Sprache. Und gerade am Ende von diesen ersten 3 Versen, die ich jetzt gelesen habe, hat es mich interessiert, ja Mann, wer sieht denn jetzt da den Jesaja auf dem Thron in dieser Vision? Und dann eine Parallelstelle am Ende von diesen Versen, von diesen dreien, diesen ersten drei im sechsten Kapitel, der führt dann ins Johannesevangelium. Und dort, das hat mich wirklich fast auf den Rücken gehauen, weil dort heisst ganz klar, 1:1, die Bibel ist ja selbst auslegend in vielen Fällen, Jesaja sagt das, und er bezieht sich auf den Text, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte, also zeigt die Stelle im Johannes, er inspiriert vom Heiligen Geist, oder vielleicht hat es auch Jesus ihm so gesagt, wir haben ja nicht alles in den Büchern, wo Jesus gesagt hat. Die Stelle zeigt, wer bei Jesaja wirklich auf dem Thron sitzt. Er hat Gott in der zweiten Person von der Dreieinigkeit vor sich. Er hat Jesus vor sich in seiner königlichen Herrlichkeit, bevor er als Mensch auf die Erde kommt. Und die Herrlichkeit, die ist so gross, dass die Engel ihr Gesicht bedecken müssen, auch wenn sie täglich beten vor ihm Dienst tun. Und wenn Engel verglichen mit uns Menschen vielfach reiner sind. Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, hat uns diesen wichtigen Hinweis geschenkt. Und ich muss euch sagen, ich sehe da Jesus in den Krippen, aber wenn ich so ins Gebet gehe, dann ist das mein Blick. Das ist mein Blick auf Weihnachten, Jesus als der König. Und ich weiss, dass er Jesus nur als König so da vor mir gesehen, weil er alles andere da hat, dass ich das kann überhaupt. Weil er mir dazu gemacht hat, dass ich das überhaupt kann, die Möglichkeit geschaffen hat in mir. Aber auch da unten auf der Erde ist bei Jesus immer wieder durchgeschimmert, wer er in Wirklichkeit ist. Der Johannes, der gleiche Johannes, sagt das auch, wenn er schreibt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Und hat meine Frau die Passage gelassen, die Woche einmal. Ich bin von oben gekommen, ihr seid von der Erde. Auch da, Jesus sagt klar, woher er ist. Ich weiß nicht, was für euch der beste Abend ist, so während der Woche. Ich bin kein Gebetsgruppenmensch. Mich zieht es in die Einsamkeit. In die Gegenwart von Jesus. Mir schreist es manchmal richtig. Ich spüre immer wieder den brennenden Hunger nach Zeit mit dem und ganz allein. Es zieht mich in die Gemeinschaft mit dem, es zieht mich geistlich in seinen Thron an. Und Hebräer 4 heisst, dass wir zuversichtlich dürfen vor diesen Thron kommen. Es zieht mich geistlich in diesen Thron an und in manchen, in gewissen Momenten vergesse ich die Zeit. Die Woche, wo ich im Gebet war, mit dem Text, den Amir geschaffen hat, und vielleicht all dem gewissen Gefühl von, hey, längt es überhaupt, dass hier die Nähe kommen kann, so ein bisschen ähnlich wie der Jesaja, hast du ja manchmal auch ein bisschen. In dem Moment hatte ich einen Eindruck gehabt im Gebet. Ich bin irgendwo in einem Raum hier im Chor geknüllt. Und dann hat es mich gedunkt, in dem Bild, das ich bekommen habe ich mich gesehen knüllen. Und nachher habe ich gesehen, wie Jesus kommt und mich einhält in sein Gewand. Das ist für mich so etwas Starkes. Jesus hält uns ein in sein Gewand. Und wenn wir wissen, was das Gewand bedeutet, in seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Würde. Das ist Wahnsinn. Jesus, so wie es mir scheint, in dem Eindruck, Jesus umhüllt uns mit all dem, was er ist. Mit all der Herrlichkeit, die er an uns eingehüllt hat. Also, er macht uns fast so lebendige Weihnachtspäckchen. Weil die packen wir ja auch schön. Und jetzt in diesem gewaltigen geistlichen Erlebnis merkt der Jesaja, was passiert, als er die Vision hat, und es läuft ihm kalt den Rücken ab. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und der Vers gelesen, ist mir klar geworden, dass auch mehr. Doch so oft so Gott. Ich habe darüber nachgedacht, was mich verunreinigt in diesem Moment vor Gott. An diesem Tag, vor dem Morgen, habe ich mich aufgeregt, was die Zeitungen wieder über die aktuelle Lage schreiben. Und auf einmal habe ich so Gedanken gehabt, Gott zu mir gesagt, lass ab von deinem Zorn. Und ich habe es gemacht. Ja, es war auch noch so ein bewegter Tag. Und ich habe um Vergebung gebetet. Und am Abend beim Beten ist die Antwort darauf gekommen für mich. Es bin erinnert worden, was mich verunreinigt. Jesus sagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, sagt Jesus, was den Menschen Gottes Augen unrein macht. Und da bin ich immer wieder froh. Kann ich sagen, vergib mir. Vergib mir. Reinig mich. Weil jedes von uns sicher schon Sachen gesagt hat, die es am liebsten zurücknehmen würde. Alle unter uns, die schon mal richtig mit jemandem Krach gehabt haben, wissen, wie daneben als die Füße, um das einmal ein bisschen schön auszudrücken, wenn das passiert. Das kann uns vielleicht eine vage Vorstellung davon geben, wie es gerade im Jesaja gegangen ist, wo er ins Heiligste vom Heiligsten geschaut hat, mit Jesus in seiner Herrlichkeit auf dem Thron. Er hat gesagt, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Heerscharen gesehen. Mann, ich muss vergehen. Ich bin mit Tisch jetzt draus. Und da führt dann in dem Wort, den er führt dann auch eine Parallelstelle, in 2. Mose 3, Mose, wo der Engel vom Herrn aus dem brennenden Dornbusch gehört reden. Und die Parallelstelle zeigt und Ausleger auch sich einig sind, eigentlich durchs Band, ist auch der, wo da redet, der Engel vom Herrn, niemand anders als Jesus, bevor er auf die Erde gekommen ist. Was jetzt hier mit dem Jesaja passiert, zeigt die Barmherzigkeit von Jesus. Er weist mehr nicht zurück, wenn ich merke, hey, da ist etwas nicht sauber in mir. Da ist etwas nicht gut in mir. Und wenn ich es bekenne, das ist ja 1. Johannes 1,9. Und wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, ist er treu und vergibt uns alle Ungerechtigkeit. Und dann heisst es im 6. Vers, im 6. Kapitel Jesaja, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt und so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und jetzt kommt es zu einer geistlichen Veränderung im Jesaja. Die Lippen von Jesaja scheinen nicht verbrämt zu sein, aber von der Sünde, die er bekennt hat, von der Unreinheit, die er bekennt hat, ist er gereinigt. Oder wie das Spurgeon mal gesagt hat, Jesaja wusste, dass er dem Herrn nicht diente wie diese Seraphim, die Brennenden. Also sagte Gott, ich will auch dir, in dir ein Feuer anzünden. Deshalb wurde eine brennende Kohle benutzt, um Jesaja zu läutern. Jahwe, das ist der, den er sich benennt im Feuerbusch. Jahwe, der ein verzehrendes Feuer ist, kommt nur. Jahwe, der ein verzehrendes Feuer ist, können nur diejenigen dienen, die brennen, seien es Engel oder Menschen. Nur die brennen, können Gott dienen. Mann, das ist eine hohe Latte. Was Jesus da mit dem Jesaja machen lässt, hat er später auch unter den Jüngern wieder. Ich bin gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. die reinigende Kraft von Jesus hier davor redet, die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben ist dann gekommen, nachdem er sein Werk am Kreuz vollbracht hat, auferstanden war und zum Vater im Himmel aufgefahren ist. Und auch die erwähnte Begegnung von Mose mit dem Engel vom Herrn im brennenden Dornbusch und nicht verbrannt, zeigt bildlich, wie der Herr in seiner Barmherzigkeit an uns wirkt. Er setzt uns in Flammen und reinigt uns. Aber er verzehrt es nicht, er könnte es in jedem Moment. In seine reinigende und stärkende Gegenwart zieht er mich immer wieder neu. Mit allem, was ich bin, weil ich mich mit allem, was ich bin, nach dem reinigenden Feuer, nach dieser Gegenwart von Gott sehne. Aber in dieser Adventszeit zieht es mich zum König von in seiner Herrlichkeit. Zum Herr, der mit Feuer tauft und alles an mir verzehrt, was dem Wirken von seinem Heiligen Geist widerstehen will. Ich will ganz nah bei ihm sein und mich von ihm ausrüsten lassen und läutern lassen. Ich will Licht sein in ihm, in dieser Welt. Und ich will auch Licht sein mit einem kleinen L. Ich will offen sein vor ihm, von meiner Haltung her. Gottlob kennt ihr ja sowieso jeden Gedanken. Ich will durchsichtig sein in allem in einer Zeit, wo Transparency ein grosses Wort ist. In allem, was ich darin bin, will ich durchsichtig sein, will mit seiner Hilfe so mit ihm leben können. Weil auch nur das mich glücklich macht, wenn ich merke. Volle Transparenz gegenüber ihm ist das Einzige, was mich glücklich macht. Wir brauchen in dieser Adventszeit beides. Die Menschen sollen dürfen erkennen, dass er der einzige Gott ist, der jener Menschengestalt als kleines Kind hierher gekommen ist und sich für uns geopfert hat am Kreuz. Sie sollen aber auch dürfen erkennen, dass er es ist, der über das ganze Universum regiert und dass er in seiner grossen Herrlichkeit und Macht und als König zurückkommt. Orion am Morgen um 6 Uhr. Südöstlich vor Reich. Auch, als ich im Gebet auch darüber nachgedacht habe, ist mir bei dem Engel mit den feurigen Kohlen auch ein Eindruck wieder in den Sinn gekommen, als ich mal am Anfang hier in diesem Haus hatte, in einem Gottesdienst und mit euch geteilt habe. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich jemand davon, aber ich hatte damals einen Eindruck gehabt, wo der Herr mir einen Gedanken gegeben hat und geludet hat, wenn ich zu euch komme wie eine Feuerwalze, sind ihr bereit? Die Frage ist auch für mich eine Herausforderung. Wenn er jetzt zu uns kommt, wie eine Feuerwalze in diesem Tag, lassen wir es zu, dass er an uns wird. Ich strecke mich immer wieder neu danach aus und bitte den Herr, genau das an mir zu tun. Ich wünsche mir für Weihnachten und darüber hinaus, dass der Herr uns alle mit seinem Feuer erfassen darf. Dass er alles in uns verbrennen kann, was uns hindert zu sein, wenn er es wirklich meint. Und alles verbrennt in uns, was uns zurückhalten, seine Berufung vollständig zu leben. Sei das als Einzelne, aber auch hier als Chor, als Gemeinde, Teil von seiner Gemeinde. Ich wünsche mir, dass er in uns sein Feuer anzündet und alles, was wir in ihm dazu berufen sind, in unserem Leben zur vollständigen Entfaltung bringt. Es heisst da, ich weiss, es ist Philipper, ich weiss es aber nicht, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und ich wünsche mir nicht weniger als das, das in uns tun darf. Und wir offen dürfen sein dafür. Wenn ich jetzt abschließe, keine Angst, ich komme auf diese Textpassage nochmal zurück. Dann möchte ich das nicht tun, ohne auch noch das nächste Wort vom Herrn an Jesaja zu reden, im 8. Vers. Der erste Teil einmal wenigstens. Der Jesaja ist jetzt in dem Zustand parat, wo er jetzt gereinigt und geläutert ist, dass der Herr ihn senden kann. Und so passiert es. Die Jünger sind ja auch wieder ausgesendet worden, was er richtig geführt hat ihnen. Und so geschieht es jetzt. Es heisst, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Was macht das Wort mit uns heute Morgen? Fühlen wir uns in der Lage, diese Challenge, die Herausforderung anzunehmen? Was antworten wir? Vielleicht finden wir in diesen Tagen einen Moment, dass wir einfach das Wort mal können auf uns wirken. Gestern habe ich die wunderbaren Mailänder auf mich wirken. Ich bin gewiss, es war schwerer gewesen heute. Aber jetzt, heute wäre es vielleicht gut, wenn wir uns auch noch darauf ausrichten könnten, das Wort ein bisschen an uns zu wirken in diesen Tagen. Ich habe mich, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für den Input, habe ich mich daran erinnert, dass so ein altes Lied, so ein christliches Lebenszentrum, Klassiker, habe ich nachher gesehen, ist das also eigentlich 1996. Und das Lied lässt ebenfalls ein, sich neu nach Jesus auszustrecken. Sich neu zu entflammen. Es heisst, zünd das Feuer wieder an. Zünd das Feuer wieder an in mir. Herr, berühr du mich ganz neu und füll mich ab mit deiner Freude. Zünd das Feuer wieder an in mir. Wenn jetzt das Lied läuft, lade ich uns wirklich ein, zum Herz kommen, dort wo wir sind, und uns von ihm zu inspirieren. Vielleicht braucht es auch die ein oder andere Führung, Kohle vom Altar, dass er uns einfach läutern kann von etwas, das uns bis jetzt noch zurückhaltet, unsere wahre Bestimmung zu leben. Vielleicht brauchen wir aber auch einfach eine Begegnung mit ihm, um wieder einfach ganz neu sein Feuer in uns anzuzünden, gerade auch für die Woche, um so uns noch tiefer reinführen in diesen wunderbaren Plan, und er mit jedem von uns hat. Wir lassen jetzt das Lied und sind einfach eingeladen. Den Moment, wenn wir den Herrn suchen.